Ja, ihr Geliebten Gottes, ich freue mich, dass ich heute Abend unter euch sein darf und über dieses einmalige Thema sprechen darf. Initiator dieses Thema war meine liebe Tochter Miriam. Sie hat einmal den Wunsch geäußert: Lieber Papa, sprich doch mal über Liebe Gott mit deinem ganzen Herzen. Und ich freue mich, dass sie auch heute Abend unter uns ist. Als sie das gesagt hat, wurde mir eigentlich sofort klar, ja, das ist das wichtigste und zentralste Thema des Glaubens. Und man hört gar nicht so oft eine Predigt darüber, über dieses Liebe Gott aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken oder aus deinem Verstand und mit deiner ganzen Kraft. Es stellt sich natürlich schon die Frage, was beinhaltet eigentlich diese Liebe zu Gott und was hat das für Auswirkungen, wenn wir diesen wunderbaren Gott lieben und wie äußert sich diese Liebe zu Gott? Wir haben es in der Einleitung gehört, es ist mehr als einfach nur ein Gefühl, das uns anregt, wo wir sagen, ja, ich empfinde ganz viel für diesen Gott. Das gehört auch dazu, aber es ist noch mehr. Es ist letztlich eine Entscheidung, sich ganz diesem Gott zuzuwenden, ganz ihm geweiht zu sein, sein Eigentum zu sein und sich mit allen Fasern des Lebens auf ihn auszurichten und sagen, du bist das Größte, was ich überhaupt habe im ganzen Leben. Es gibt nichts Besseres als das. Du mich liebst und dass du mein Gott bist und dass ich dich kennenlernen durfte. Jesus benennt zwei Gebote, die über allen anderen Geboten stehen. Es sind zwei Gebote, die absolut höchste Priorität haben. In Matthäus 22, Vers 37 bis 39 lesen wir, was folgt. Er aber sprach zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. An einer anderen Stelle steht dann noch mit deiner ganzen Kraft. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An einer anderen Stelle erklärt Jesus, dass an diesen beiden Geboten das ganze Gesetz hängt. Das Gesetz und die Propheten, alles was im Alten Testament ausgeführt wird an Anweisungen, an Geboten, was die Propheten dem Volke Israel gesagt haben, sind letztlich an diese beiden Gebote geknüpft. Die Anweisungen Gottes kommen aus diesen Geboten heraus. Das heißt, diese beiden Geboten stehen an erster und an oberster Stelle. Und manchmal machen wir Gläubige den Fehler, dass wir andere Dinge, die eigentlich auch aus der Liebe kommen grundsätzlich, aber dass wir andere Gebote an erste Stelle setzen, statt zu sehen, dass immer diese beiden Gebote an oberster Stelle stehen sollten. Die Pharisäer zur Zeit Jesu haben dies gemacht mit dem Sabbat. Sie haben das Gefühl gehabt, dass die Einhaltung des Sabbats sei wichtiger als die Nächstenliebe. Und Jesus musste sie immer wieder neu belehren, dass der Sabbat für den Menschen geschaffen ist und nicht der Mensch für den Sabbat. Die Liebe zum Menschen ist wichtiger als die Einhaltung des Sabbats. Der Sabbat ist ein Geschenk Gottes an uns Menschen, dass wir einen Tag in der Woche ruhen dürfen. Und über dieses Geschenk dürfen wir uns freuen, aber aus diesem Geschenk sollten wir kein Gesetz machen. Letztlich ist nichts befriedigender, erfüllender und zielführender als diese beiden Gebote. Wer diese beiden Gebote als Lebensinhalt hat und sie über alles andere stellt, hat den besten Weg eingeschlagen. Diese Ausrichtung und Grundhaltung wirkt sich nicht nur optimal und heilend auf unsere Mitmenschen aus, sie lässt auch uns selbst, das eigene Herz, die eigene Seele vollständig zur Ruhe kommen. Das wird ganz besonders da deutlich, wo wir zum Beispiel das hohe priesterliche Gebet von unserem Herrn Jesus lesen, in Johannes 17, wo er mit seinem Vater spricht, wo die große Liebe zu seinem Vater deutlich wird und auch die große Liebe zu seinen Jüngern zum Ausdruck kommt. Und dieses Gebet hat unser Herr Jesus unmittelbar vor Gethsemane gesprochen, vor Golgatha, vor unsagbaren seelischen und körperlichen Nöten. Und trotzdem kommt in diesem Gebet eine ganz tiefgreifende Liebe zum Ausdruck, eine Liebe, die sich nicht fürchtet. Wer in der Liebe ist, fürchtet sich nicht. Der Friede, die Ruhe und die Angstlosigkeit, die aus dieser Grundhaltung resultieren, kann mit keiner anderen Freude und mit keinem anderen Genuss auch nur annähernd verglichen werden. Der Geist, das Herz und die Seele entdecken durch die Liebe einen Pol der Kraft und Festigkeit, die selbst in Schmerz, Verzweiflung und Tod nicht verloren gehen. Denn die Liebe ist stark wie der Tod. Die Liebe hat eine ungeheure Energie, eine ungeheure Stärke. Die Liebe war so stark, dass sie am Kreuz hängen bleiben konnte. Obwohl sie die Macht hatte, vom Kreuz herunterzusteigen, aber sie wollte hängen bleiben, damit die Menschheit befreit werden kann von der Sünde. Denn Johannes schreibt in Johannes 1, 29, siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der ganzen Welt hinwegträgt. Wer nach der göttlichen Liebe eifert, investiert in die Ewigkeit, er sammelt Schätze im Himmel und er hat das Endziel vor Augen. Die Liebe wäre aber nicht Liebe, wenn sie auch nicht mitleiden könnte. Das gehört auch zur Liebe, dass sie mitleiden kann, dass sie den Schmerz von anderen spüren kann. Und sie wäre auch nicht Liebe, wenn sie nicht in der Lage wäre, für andere Opfer zu bringen und in der vollendeten Form sogar sich selbst zu opfern. Die vollkommene Liebe kann alles loslassen, wenn sie dadurch für den anderen ein Segen werden darf. Die Aufforderung, du sollst Gott lieben, wird von jedem Menschen anders empfunden. Für die einen ist es eine mühsame Pflicht, für die anderen aber ein Vorrecht. Wieder andere können gar nichts damit anfangen, einen unsichtbaren Gott zu lieben, von dem sie nicht einmal wissen, ob er überhaupt existiert. Für etliche ist Gott ein strafender und rächender Gott, den zu lieben unmöglich erscheint. Einige haben Gott ganz persönlich als einen gnädigen, barmherzigen und sanften Gott erlebt. Für sie ist es ein Vorrecht, diesen Gott zu lieben. Sie können gar nicht anders, als diesen wunderbaren Gott zu lieben. Die Übersetzungen geben den Vers aus Matthäus 22, Vers 37 unterschiedlich wieder. Wir haben gelesen, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Aus einer wörtlichen Übersetzung geht hervor, wie es im Grundtext wirklich steht. Es heißt nämlich, er aber erklärte ihm, du wirst lieben den Herrn, deinen Gott, in deinem ganzen Herzen und in deiner ganzen Seele und in deinem ganzen Durchdenken. Das, was die Elberfelder Übersetzung mit Verstand wiedergibt, wird von der Dabar-Übersetzung mit Durchdenken wiedergegeben. Ich habe das nachgeprüft. Im Griechischen steht hier dia noia. Noia wird meistens mit Denken oder Sinn übersetzt. Zum Beispiel metanoia, was man normalerweise mit Buße übersetzt, heißt eigentlich wörtlich mitdenken. Wer Buße tut, der sinnt um und lernt mit den Worten, mit Gottes Gedanken mitzudenken. Metanoia. Und dianoia, dia, das kennen wir, durchdenken. Wir haben gelesen, du wirst lieben den Herrn. Ist das richtig? Das griechische Wort agapeisis ist der Indikativ Futur von du liebst. Somit ist diese Stelle vielmehr eine Prophezeiung und eine Verheißung. Im Alten Testament werden die Stellen in der wörtlichen Übersetzung wie folgt wiedergegeben. Wir haben es in der Einleitung gehört, 5. Mose 6, 5, da heißt es, und du liebst. Da steht nicht, du sollst lieben, da steht einfach, und du liebst. Und dann in 5. Mose 10, 12 wird deutlich, dass der Herr, er fragt, ihn zu lieben. Es ist quasi eine Bitte, liebet mich. So ganz ähnlich wie in den Sprüchen, wo es heißt, mein Sohn, gib mir dein Herz. Gott bittet uns etwas. Er wünscht sich etwas von uns. Es ist nicht ein Befehl, du musst mir dein Herz geben, sondern er bittet uns, gib mir, mein Sohn, dein Herz. Und in Bezug auf die Liebe ist es vom Neuen Testament her klar, dass es heißt, du wirst lieben deinen Gott. Mose, der Diener des Herrn, gebot zu lieben den Herrn in Josua 22, Vers 5. Und diese Abfolge ist sehr aufschlussreich. Zuerst einmal heißt es einfach, und du liebst, was ebenfalls mehr eine Prophezeiung als eine Aufforderung ist. Bei der zweiten Stelle geht aus der wörtlichen Übersetzung Folgendes hervor. Hier fragt Gott an, ihn zu lieben. Hier handelt es sich mehr um eine Bitte. Und bei der dritten Stelle gebietet nicht Gott, sondern Mose, Gott zu lieben. Ich habe vorhin darauf hingewiesen, dass etliche Menschen aufgrund ihres bisherigen Lebens und ihren Erfahrungen Mühe damit haben, diesen unsichtbaren und für sie unbekannten Gott zu lieben, weil für sie dieser Gott entweder nicht existiert oder weil er ihnen suspekt oder unheimlich erscheint. Andere sind in ihrer Liebe zu Gott völlig entbrannt. So sehr, dass sie sogar für ihn sterben würden und viele sind schon für ihn gestorben. Die Letztgenannten haben Gott und seine Liebe ganz persönlich erfahren und erlebt. Sie haben die wunderbare und bedingungslose Liebe Gottes gesehen und deshalb können sie nicht anders, als diesen Gott zu lieben. Denken wir doch an die stadtbekannte Sünderin. Simon, der Pharisäer, hat Jesus und seine Jünger eingeladen in sein Haus. Sie lagen zu Tische, hatten bestimmt interessante theologische Gespräche. War eine ganz interessante Stimmung. Und dann wird diese Atmosphäre von einem Fremdkörper durchbrochen. Da kommt eine Frau hinein und dieser Simon weiß sofort, das ist die stadtbekannte Sünderin. Das ist eine Frau, die so viel Schuld auf sich geladen hat. Vielleicht war es eine Prostituierte oder sonst eine Ehebrecherin oder irgendwie eine Diebin, ich weiß es nicht. Und was macht diese Frau? Sie ignoriert den Pharisäer, sie ignoriert die Jünger, sie sieht nur Jesus. Nur Jesus. Läuft auf ihn zu. Weint. Mit ihren Tränen benetzt sie seine Füße. Dann küsst sie seine Füße. Dann nimmt sie ihre Haare und trocknet die Füße Jesu. Diese Frau war so in ihrer Liebe zu Jesus entbrannt, dass sie nur noch Jesus gesehen hat und gar nicht mehr darauf geachtet hat, was jetzt die anderen sagen und denken. Sie hat gar nicht mehr auf sie geschaut, weil sie entbrannt war in ihrer Liebe zu Jesus. Jesus musste ja dem Simon eine Lektion erteilen und ihm dann deutlich machen, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Und diese Frau, die sich da mitten in dieses theologische Gespräch hineinbegeben hat und alle Jünger und Pharisäer vor den Kopf gestoßen hat, hat den Anwesenden und uns heute eine Lektion erteilt. Liebe zum Herrn, echte Liebe zum Herrn, ist so entbrannt, dass sie nur noch den Herrn sieht und nicht mehr nach links und nicht mehr nach rechts. Und wie konnte diese Frau das? Weil sie die Liebe Jesu ganz persönlich erlebt hat. Vielleicht hat sie die Liebe Jesu so erlebt wie die Ehebrecherin, die gesteinigt werden sollte, die Todesängste erlitt und die dachte, mit ihr ist es aus. Und dann kommt sie vor Jesus, wird dahin geführt und sagt, Mose hat geboten, dass wir eine solche steinigen müssen. Zuerst reagiert Jesus gar nicht. Er schreibt mit seinem Finger in den Sand, auf die Erde. Das ist übrigens meines Wissens die einzige Stelle, wo wir lesen, dass Jesus etwas geschrieben hat. Er hat nicht auf Papier geschrieben. Vielleicht hat er das mal gelernt als Junge, ist keine Frage. Aber hier hat er auf den Sand geschrieben und das war dann gleich wieder weg. Und die Frau denkt, jetzt ist es aus mit mir. Und dann kommt der Satz, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und dann sind alle ganz still. Die Ältesten merken, ich kann unmöglich den ersten Stein werfen. Sie gehen weg, einer nach dem anderen. Und am Schluss steht die Frau oder liegt die Frau oder sitzt die Frau ganz alleine mit Jesus. Und sie ist gespannt, was er sagt. Und er sagt, Frau, wo sind die, die dich verurteilt haben? Ist niemand mehr da? Dann verurteile auch ich dich nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Und der Frau fällt ein Stein ab dem Herzen. Was ist das für eine Liebe? Dieser Jesus hat mich nicht verachtet, hat kein böses Wort zu mir gesagt. Der liebt mich einfach so, wie ich bin. Oder denken wir an die Frau am Jakobsbrunnen. die hört, wie Jesus mit ihr Kontakt aufnimmt, obwohl die Juden gar nie mit Samariterfrauen sprechen. Das kommt, hat es damals gar nicht gegeben. Was? Der spricht mich an. Und dann weiß er noch, dass ich 5 Männer gehabt habe und der Mann, den ich jetzt habe, ist nicht mein Mann. Und dieser Mann bietet mir sogar noch das Wasser des Lebens an. Was ist das für ein Prophet? Denken wir an Zachäus, den Betrüger, der Jesus zu Gast hat. Und von diesem Essen mit Jesus so überwältigt ist, dass er alle Schulden zurückzahlen will und noch viel mehr. Sein Leben hat sich völlig umgekrempelt und für ihn war klar, diesen Jesus liebe ich und ich kann nicht mehr anders, als ihn zu lieben. Denken wir an Saulus von Tarsus, der die Gemeinde verfolgt hat und dann begegnet ihm der Herr und er denkt vielleicht im ersten Augenblick, wenn ich jetzt Gott verfolgt habe, dann gibt es für mich nur noch eins, dann gibt es für mich nur noch die Hölle, die Gehenna. Und Jesus sagt, geh in die Stadt und da wird man dir sagen, was du tun sollst. Und im Laufe der nächsten Tage wurde Saulus von Tarsus klar, mein Gott hat mir vergeben meine Sünde. Und dann entbrennt dieser Saulus von Tarsus in der Liebe zu Gott. Erst das Einwirken Gottes macht es einem Menschen richtig möglich, ihn lieben zu wollen, ohne dies aus einem Pflichtgefühl heraustun zu müssen. Auch die nächste Stelle zeigt uns, dass die Liebe zu Gott auf das Einwirken von Seiten Gottes zurückgeht. 5. Mose 30, Vers 6. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, damit du den Herrn, deinen Gott, liebst mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, dass du am Leben bleibst. Eigentlich wird bereits in 5. Mose 30 deutlich, dass es ohne die Herzensbeschneidung von Seiten Gottes gar nicht richtig klappen kann. Wenn Gott das Herz der Menschen beschnitten hat, dann werden sie Gott mit ihrem ganzen Herzen und ihrer ganzen Seele lieben. Warum aber braucht es diese Herzensbeschneidung und was geschieht dabei überhaupt? Wenn das Herz nicht beschnitten ist, dann ist das Herz noch völlig verwoben und verbunden mit den fleischlichen Begierden, dann ist das Herz noch auf das Sichtbare ausgerichtet, dann ist das Herz, dann haftet es noch an diesem alten Menschen, an diesem Fleisch. Und erst wenn Gott durch sein Einwirken diese Beschneidung vornimmt, erst dann kann ein Herz den Herrn richtig lieben. Ein beschnittenes Herz lebt nicht mehr in der Finsternis, indem es die Begierden des Fleisches praktiziert und sie verbirgt. Und ich denke hier nicht nur an irgendwelche sexuellen Abartigkeiten. Die Begierden des Fleisches ist noch viel mehr. Begierden des Fleisches beinhaltet Götzendienst und es beinhaltet Habsucht, Geiz, Unversöhnlichkeit und wie die Dinge alle heißen mögen. In 2. Timotheus 3 oder ist es erst, ich glaube 2. Timotheus 3 zählt Paulus auf, wie das ist, wenn ein Mensch selbstsüchtig sind, was da alles für Dinge vorfallen. Ein beschnittenes Herz bekennt die Sünde, bringt sie ans Licht und meidet sie, indem es ganz ehrlich liebt, dieses beschnittene Herz. Ein beschnittenes Herz ist ans Licht getreten und dadurch auch offen und authentisch geworden. Nur Menschen, die authentisch sind,
können auch in richtiger Weise lieben. Wir können als Fromme nicht eine Maske anziehen und am Sonntag so ein nettes Gesicht machen und dann zu Hause ist es dann ganz anders. Ein beschnittenes Herz hört nicht nur auf, seine Sünden zu verbergen und sie in der Finsternis zu halten, sondern es lässt auch die tiefste und verborgenste Sehnsucht offenbar werden, nämlich die Sehnsucht nach einer tiefen und bedingungslosen Liebe. Das beschnittene Herz ist frei von Zwängen und offen für die überwältigende Liebe Gottes. Durch den Heiligen Geist wurde die Liebe Gottes ausgegossen in unsere Herzen. Römer 5, Vers 5. Der Heilige Geist ist der Kanal, der Vermittler, der die Liebe Gottes in unser Herz hinein transformiert. Echte, erlebte Liebe bedingt auch immer ein offengelegtes, aber auch ein verletzliches Herz. Viele Menschen werden nicht offen aus Angst vor einer Verletzung. Doch die Offenheit gegenüber Freunden und echten Brüdern, nicht gegenüber den Feinden, gehört zur echten Liebe. Dass wir dann verletzlich werden, ist eine Nebenwirkung der Liebe, die aber zur Liebe gehört. Wir wissen ja heute, jedes Medikament hat so seine Nebenwirkungen. Und aus der Bibel wissen wir, dass auch die Liebe seine Nebenwirkungen hat. Im Hohelied, im Lied der Lieder lesen wir zum Beispiel, ich bin krank vor Liebe. Und bei Simson sehen wir den eigenartigen Umstand, er hat diese Frau, diese Delila, so sehr geliebt, dass es ihn sein Leben gekostet hat. Und Jesus Christus hat uns so sehr geliebt, dass es auch ihn sein Leben gekostet hat. Was sind die Nebenwirkungen der Liebe? Die Liebe Gottes hat sich auf Golgatha grausam verletzen lassen. Aber sie hat es ertragen, weil die Liebe nach 1. Korinther 13, Vers 7 alles erträgt. Ein beschnittenes Herz hat die Liebe Gottes ganz persönlich erlebt. Ein solches Herz kann und will nicht anders als ebenfalls zu lieben. Hier geht die Verheißung. Du wirst deinen Gott lieben aus ganzem Herzen. Diese Verheißung geht hier in Erfüllung. Die persönlich erlebte und erfahrene Liebe Gottes muss letztlich immer die Grundlage dafür sein, Gott aus ganzem Herzen zu lieben. Die Liebe zu Gott ist nicht einfach, beinhaltet nicht einfach nur einen Bereich, sondern deren vier. Die Liebe zu Gott ist also nicht nur eine verstandesmäßige Angelegenheit, sondern und vor allem eine Herzensangelegenheit, wo auch die Seele und die ganze Kraft ihren Anteil haben. Jeder Gläubige liebt Gott auf seine Weise. Ein Mensch, der von Gott in seinem Intellekt angesprochen wurde, liebt ihn oft auch auf der Verstandes-, auf der Denkesebene. Wenn er dann Brüder und Schwestern sieht, die Gott sehr stark auf der seelischen Ebene lieben, dann hat er oft ein mitleidiges Lächeln übrig. Vermutlich hat jeder Gläubige in seiner Liebe zu Gott ein etwas anderes Schwergewicht. Aber keiner
sollte seine Nächsten gering achten, weil er Gott auf eine andere Art und Weise liebt. Aber jeder Gläubige sollte danach streben, Gott auf allen vier Ebenen zu lieben. Wenn ich habe mal in einem Film, habe ich eine Gemeinde mit Afroamerikanern gesehen, Schwarze, die haben dann Gott gelobt und gepriesen mit ihren Spirituals, mit ganzem Leib und Seele. Die haben getanzt und gejubelt und haben sich gefreut über Gott. Und als ich das so sah, dachte ich, das entspricht gar nicht meinem Wesen. Aber ich freue mich, dass diese Menschen ihre Freude über Gott und ihre Liebe zu Gott so zum Ausdruck bringen. Ich freue mich einfach. Ich glaube, wir würden uns versündigen, wenn wir solche Menschen verachten würden. Das hat übrigens Michael auch gemacht. Da hat sich David so gefreut, dass die Bundeslade zurückkommt. Und er hat gejubelt und getanzt vor der Bundeslade. Und sie hat sich so geschämt. Das ist doch eines Königs nicht würdig. Wir kennen die Geschichte, was das zur Folge hatte. Verachten wir Menschen, die ihre Liebe zu Gott anders zum Ausdruck bringen? Ja, nicht. Natürlich müssen Menschen, die Gott nur auf der seelischen Ebene lieben, noch einiges dazulernen, denn nur die seelische Liebe zu Gott, die hält nicht durch. Es ist aber auch ein Problem, wenn ich Gott nur auf der Denkensebene liebe, nur auf der Verstandesebene, und wenn das Herz nicht ganz dabei ist, dann ist das genauso ein Problem. Keiner sollte seinen Nächsten gering achten, weil er Gott auf eine andere Art und Weise liebt. Wenn ich Gott mit meinem Denken liebe, aber kaum mit meinem Herzen, dann fehlt mir noch etwas Entscheidendes. Es ist zwar schön, wenn ich Gott mit meinem Verstand, mit meinem Durchdenken liebe, aber das Herz sollte daran auch voll und ganz beteiligt sein. Es ist sogar so, dass das Herz erste Priorität hat. Ein Mensch, der schwergewichtig mit dem Verstand liebt, denkt vermutlich von sich, dass er Gott auch aus ganzem Herzen liebt. Doch das muss nicht unbedingt der Fall sein. Gott aus ganzem Herzen zu lieben, beinhaltet weit mehr, als ihn nur über seinem Denken zu lieben. Und deshalb lohnt es sich, einmal alle vier Bereiche etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Ich darf heute Abend noch über mit oder aus deinem ganzen Herzen reden. Morgen früh möchte ich dann den Bereich der Seele, den Bereich des Durchdenkens, des Verstandes und den Bereich der Kraft näher anschauen. Die Liebe zu Gott erfreut einerseits unseren himmlischen Vater und andererseits erfüllt und beglückt sie auch uns selbst, weil sich in uns immer mehr auch die Liebe Gottes ausbreitet und unser ganzes Wesen erfüllt. Das ist wachstümlich. Das geschieht wachstümlich, nicht von heute auf morgen. Durch die Liebe finden wir unsere wahre göttliche Identität. Eine Identität, die jede andere Identität in dieser Welt bei weitem übertrifft. Wir sind geschaffen im Bilde Gottes. Das heißt, wir haben die Bestimmung, Gott gleich zu werden. Das lesen wir auch in den Paulusbriefen, in den Johannesbriefen. Wir haben die Bestimmung, Gott gleich zu werden. Und wir haben es gehört, Gott ist die Liebe. Folglich haben wir die Bestimmung, Wesen der Liebe zu werden. Das ist unsere Bestimmung. Liebe Gott mit deinem ganzen Herzen beinhaltet aber noch mehr als nur
diesen Satz. Ich möchte auch diesen Satz in den anderen Übersetzungen näher anschauen. In der Elberfelder, das haben wir gelesen, heißt es mit deinem ganzen Herzen. In anderen Übersetzungen heißt es in all deinem Herzen, in diesem ganzen Herzensbereich. In Matthäus 22, 37 heißt es in deinem ganzen Herzen. Und in Markus 12, 30 lesen wir aus deinem ganzen Herzen. Wenn wir Gott in richtiger Weise lieben, dann tun wir das mit, in und aus ganzem Herzen. In den wörtlichen Übersetzungen finden wir das mit ganzem Herzen nicht. Wenn man unter mit ganzem Herzen nur versteht, dass das Herz eine Art Mitläufer wäre, dann wäre diese Aussage falsch verstanden. Wenn man darunter jedoch versteht, dass das ganze Herz mit allem, was zum Herzen gehört, an dieser Liebe zu Gott beteiligt ist, dann ist das durchaus im Sinne Gottes. Dieses in deinem Herzen und aus deinem Herzen zeigt an, dass die Liebe zu Gott aus dem Innersten des Herzens fließt. Aus dem Zentrum heraus, da, wo die innersten Motive sind, die innerste Zielausrichtung, die innersten Wünsche, da, wo das Herz ist, die Zentrale des Willens. Dieser Zustand ist aber nur dann möglich, wenn Gott zuvor seine Liebe in das Herz ausgegossen hat. Das bildet sozusagen die Grundlage. Die Liebe Gottes erfüllt uns vollständig, aber sie erfüllt nur die leer geräumten Kammern unseres Herzens. Das Herz kann man durchaus mit einem großen Haus vergleichen, das über viele Zimmer verfügt. Jeder Raum, den wir unserem Herrn Jesus übergeben, wird auch mit ihm und seiner Liebe erfüllt. Wenn wir Jesus das Zimmer der beruflichen Karriere übergeben haben, dann erfüllt er dieses Zimmer und macht hier das Beste draus. Wobei zu sagen ist, dass weltlicher Erfolg und irdischer Reichtum in den Augen Gottes oft nicht das Beste ist. Die Gefahr der Geldliebe ist sehr groß und die Geldliebe ist die Wurzel alles Bösen, gemäß 1. Timotheus 6, Vers 10. Wenn wir dem Herrn den Raum Familie übergeben, aber das Zimmer der Finanzen nicht, dann haben wir ein geteiltes Herz und im Zimmer der Finanzen wächst zum Beispiel die Pflanze Geiz. Und diese Pflanze Geiz, die kann man sehr gut tarnen, indem man vorgibt, sparsam zu sein. An dieser Stelle dürfen wir uns fragen, ob wir Jesus Christus die Herrschaft über alle unsere Herzenskammern übergeben haben, wie zum Beispiel Familie, Gemeinde, Freundschaften, Beruf, Freizeit. Reden wir mit unserem Herrn auch über unsere Freizeitbeschäftigung? Reden wir mit ihm über unseren Urlaub? Reden wir mit ihm über unsere Finanzen, über unsere Sexualität, über unseren Körper? Reden wir mit ihm über unseren Konsum? Damit meine ich nicht nur Produkte, sondern auch die Medien. Reden wir mit ihm über unseren Besitztum, geben wir ihm alles in seine Hände, dass er darüber verfügt. Die Liebe zu Gott soll das Zentrum des Herzens beherrschen und jeden Raum des Herzens erfüllen, damit wir ein ungeteiltes Herz haben. Man könnte das Herz auch mit einer Glasschüssel vergleichen, die viele Steine drin hat, und jetzt kommt Gott und gießt seine Liebe in dieses Herz. Das heißt, er füllt diese Glasschüssel mit Wasser bis das Wasser ganz oben voll ist. Und man kann dann sagen, jetzt ist diese Glasschüssel ganz mit Wasser gefüllt, weil das Wasser oben angekommen ist. Stimmt aber nicht. Es hat noch ganz große Steine in dieser Glasschüssel. Und erst wenn man diese Steine, dieses eigene, dieses egoistische, dieses Selbst, da wo wir selber planen, wenn wir das herausnehmen und Gott weiter unser Herz füllt mit seiner Liebe, dann ist unser Herz ganz gefüllt mit seiner Liebe, wenn wir alles ausgeräumt haben. Das ungeteilte Herz ist eine große Kostbarkeit, weil es sich in allen Teilen der Liebe öffnet und mit Liebe erfüllt wird. Das Einmalige an David war die Tatsache, dass er ein ungeteiltes Herz hatte, im Gegensatz zu Abiam. In 1. Könige 15,3 heißt es über Abiam: Er lebte in allen Sünden seines Vaters, die der vor ihm getan hatte, und sein Herz war nicht ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott, wie das Herz seines Vaters David. Obwohl auch David sündigte, so hatte er doch ein ungeteiltes Herz. Und wer ein ungeteiltes Herz hat, steht trotzdem noch in der Gefahr zu sündigen. Aber das ungeteilte Herz liebt in allen Bereichen seines Lebens Gott und will in allen Bereichen dem Herrn dienen, auch wenn es oft nicht richtig gelingen mag. Paulus liebte Gott mit ungeteiltem Herzen, da bin ich fest davon überzeugt, auch wenn es nicht so steht, im wörtlichen Sinne, bin ich fest davon überzeugt, dass er Gott mit ungeteiltem Herzen liebte, und doch macht er die Erfahrung, denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Aus ganzem Herzen bedeutet einerseits, dass Gott in allen Bereichen unseres Lebens höchste Priorität hat, andererseits aber auch, dass man sich über Gott freut und ihn gerne in jeden Lebensbereich mit einbezieht, weil man weiß, dass er das Beste für uns bereithält. Ich liebe Gott aus ganzem Herzen, wenn ich aus dem tiefsten Grund meines Wesens Gott ersehne und ihm total zugeneigt bin. Wenn ich ihn ersehne in allen Bereichen meines Lebens: Herr Jesus, ich möchte, dass du in jeden Bereich meines Lebens hineinkommst, dass du mich ganz erfüllst. Es ist klar, die Liebe ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Aber haben wir wirklich alles eigene aus den Herzen ausgeräumt? Die Liebe zu Gott, man ersehnt ihn, man ist ihm zugeneigt. Man möchte ganz nah an seinem Herzen sein, so wie Johannes, der Jünger Jesu, der an seiner Brust weilte, der den Herzschlag seines Herrn hören wollte. Wir wollen ganz nah bei Jesus sein, ganz nah am Vaterherz, weil wir wissen, bei ihm ist es wirklich erfüllend. Wir wollen uns ganz an ihn klammern, mit unserer ganzen Kraft, mit unserem ganzen Denken. Nur du und nochmal du, so wie die Frau, die mitten in die theologische Runde hineinkommt und nur Jesus gesehen hat. Der Gottliebende sucht wie Jesus die Ehre und Verherrlichung des himmlischen Vaters. Es ist immer wieder traurig, wie viele Gläubige überlegen, was sie alles machen können, damit die anderen sehen, was sie alles tun. Damit die anderen sehen, was sie geleistet haben. Sie investieren ihre ganze Energie, um zu zeigen, wie fromm sie sind. Um zu zeigen, was sie alles tun in der Gemeinde.
und sind dann enttäuscht, wenn man ihnen nicht die Beachtung gibt, die sie sich gewünscht haben. Wer aber Gott aus ganzem Herzen liebt, der möchte einfach nur, dass Gott groß gemacht wird. Der möchte einfach nur, dass durch seinen Dienst die Menschen in eine Abhängigkeit von Gott kommen. Er möchte, dass die Menschen sich über Gott freuen. Und wenn er selbst dabei vergessen geht, ist ihm das egal.
Ihr lieben Geschwister, wenn ich in einer Versammlung oder in einer Jugendgruppe etwas sagen darf, wo die Teilnehmer, die Anwesenden nachher sagen, jetzt habe ich noch mehr Freude an Jesus. Jetzt möchte ich noch mehr mit meinem Herrn gehen und ich freue mich über meinen Gott. Unglaublich freue ich mich über meinen Gott, das habe ich noch nie erlebt. Und sie mich nachher im Anschluss vergessen, dann ist es einfach egal. Dann freut es mich einfach, weil mein Dienst dazu beitragen durfte, dass Menschen mehr in die Abhängigkeit von Gott gekommen sind.
Wer Gott aus ganzem Herzen liebt, wünscht sich nichts mehr, als ganz in Gott und ganz durch Gott leben zu können. Wer Gott mit ganzem Herzen liebt, sucht seinen Willen und ist bestrebt, seinen Willen zu tun. Ich kann nicht sagen, ich liebe Gott und Jesus, wenn ich gleichzeitig nicht danach strebe, seinen Willen zu tun. Und deshalb sagt Jesus auch in Johannes 14, Vers 21, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Seinen Willen können wir nur durch den Glauben, durch das ganz tiefe Vertrauen zu ihm auch wirklich tun. Wir brauchen den Glauben, wir brauchen die Gewissheit, dass der Wille Gottes für uns immer das Beste ist. Auch wenn er uns Wege führt, die uns nicht gefallen. Denn nur so können wir auch seinen Willen tun. Gott aus ganzem Herzen zu lieben, ist nicht eine mühsame Pflicht, sondern ein unbeschreibliches Vorrecht und das Erfüllendste, das es überhaupt gibt. Nichts anderes befriedigt den Menschen auch wirklich ganz und wirklich bleibend. Ich möchte noch beten.